In der vorigen Lehreinheit beschäftigten wir uns mit den Auswirkungen von Adams Sündenfall. Wir hielten dabei fünf konkrete Auswirkungen des Sündenfalls fest. Um die Kontinuität zu wahren, werde ich diese Auswirkungen von Adams Sündenfall vorab noch einmal wiederholen und dann gehen wir weiter zum Thema dieser Lehreinheit. Erstens, die erste große Auswirkung von Adams Sündenfall: in Adam vollzieht sich eine Wesensänderung. Das Schlüsselwort, das diese Veränderung charakterisiert, lautet Verfallen bzw. Verfall. Adam wurde in moralischer wie in physischer Hinsicht dem Verfall preisgegeben und wurde damit letztendlich sterblich, also dem Tod, preisgegeben. Die zweite große Auswirkung von Adams Sündenfall war, also Punkt 2, Satan bemächtigte sich des Autoritätsbereichs Adams. Er übernahm das, was Gott Adam gegeben hatte, und wurde auf diese Weise der Fürst dieser Welt, wie Jesus ihn dreimal im Johannesevangelium bezeichnet. Paulus nennt ihn im Epheserbrief den Fürst der Macht der Luft, beziehungsweise Herrscher über den Autoritätsbereich, der durch die Luft definiert ist. Punkt 3. Die dritte Auswirkung von Adams Sündenfall: das Geschlecht Adams ist seither der Drangsalierung und Einflussnahme durch Dämonen ausgesetzt. Eine riesige Horde von bösen Geistern wurde auf die Menschheit losgelassen. Viertens. Der ganze Einflussbereich Adams wurde der Nichtigkeit unterworfen. Man könnte statt Nichtigkeit eben auch Frustration oder Vergeblichkeit sagen. Alles blüht und stirbt dann. Alles wächst, wird stark, verfällt und welkt. In jedem Lebensbereich unter der Sonne ist genau dieselbe Kraft am Werk, die die Bibel als Nichtigkeit bezeichnet. Die fünfte Auswirkung von Adams Sündenfall: das Geschlecht Adams wurde in Schuld und Rebellion mit Satan identifiziert und ist deshalb dem Gericht Gottes verfallen. Satan handelte sehr clever und zog die Menschheit auf seine Seite gegen Gott und ließ sie Anteil haben an seiner Schuld. Das bedeutet, dass jedes Gericht, das Satan zusteht, auch dem Geschlecht Adams zusteht. Das ist in gewisser Weise der Dreh- und Angelpunkt des Prinzips der Erlösung. Wie konnte Gott das Geschlecht Adams erretten, ohne Kompromisse mit seiner eigenen Gerechtigkeit oder Kompromisse mit Satan eingehen? Die Antwort finden wir einzig und allein am Kreuz. Es gibt keine andere Lösung. Nun, das erste Thema dieses zweiten großen Blocks unserer Lehrserie lautet: wie ihr in eurer Studienhilfe auch nachlesen könnt, Jesus, der letzte Adam. Schlagen wir 1. Korinther 15, 45 auf. Dort sehen wir, dass Jesus diesen Titel trägt. 1. Korinther 15, 45. Paulus sagt: so steht auch geschrieben, und er zitiert hier 1. Mose 2, 7, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele. Das ist das Ende des Zitats. Der Rest des Verses ist ein Statement von Paulus. Der letzte Adam wurde zu einem lebendig machenden Geist. Das ist ein typisch paulinischer Satz. Er ist voller bewusster Gegensätze. Er enthält drei konkrete Gegensätze: zwischen dem ersten und dem letzten, zwischen lebendig und lebendig machend und zwischen Seele und Geist. Ich lese den Vers noch einmal und setze die entsprechenden Betonungen. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam wurde zu einem lebendig machenden Geist. Der letzte Adam ist Jesus. Er hat viele Titel in der Schrift, aber diesen Titel trägt er ganz speziell als der von Gott eingesetzte Repräsentant des gesamten Geschlechts Adams. Und das ist die Funktion, in der Jesus auf diese Erde kam und unter uns lebte. Er lebte wie einer von uns. Er wurde ganz bewusst ein Glied des Geschlechts Adams. Er identifizierte sich in jederlei Hinsicht mit unserem Geschlecht. In den Evangelien verwendet Jesus diesen Titel Menschensohn mehr als 80 Mal für sich selbst. Angesichts des hebräischen Hintergrunds versteht man, dass diese Formulierung auf Hebräisch Ben Adam heißt. Ben, Sohn, und Adam, Adam. Wörtlich bedeutet er also der Sohn Adams. Jedes Mal, wenn er sich selbst als Menschensohn bezeichnete, stellte er sich selbst ganz bewusst in den Stammbaum und in die Nachkommenschaft Adams hinein. Er identifizierte sich selbst mit dem Geschlecht Adams. Er sagte im Endeffekt, ich bin der letzte Adam. Wir müssen verstehen, dass Jesus nicht in zeitlicher Hinsicht der letzte Adam war, weil seither ja noch viele weitere Nachkommen Adams geboren wurden. Vielmehr bezog sich diese Formulierung der letzte auf den Zweck und auf die Absicht. Er hat alles vollendet, vollbracht und beendet. Er hat dem gesamten unheilvollen Erbe des Geschlechts Adams ein Ende gesetzt. Und als er am Kreuz starb und sagte, es ist vollbracht, war das Ende des gesamten Erbes. Das ist meiner Meinung nach die zentrale Wahrheit der gesamten Schrift. Und wir werden dies nun ziemlich ausführlich studieren. Diese Identifikation Jesu mit der Menschheit, ich sage lieber mit dem Geschlecht Adams, weil es ganz spezifisch um Adam und seine Nachkommen geht, finden wir im Hebräerbrief. Schlagen wir deshalb nun Hebräer 2 auf und lesen wir von Vers 11 bis Vers 17. Hebräer 2 ab Vers 11. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Mit anderen Worten, der, welcher heiligt, das ist Jesus. Die, welche geheiligt werden, das sind die Gläubigen. Und sie sind alle von einem, von Gott, dem Vater. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, uns seine Brüder zu nennen. Anschließend zitiert der Autor des Hebräerbriefs eine Reihe von Bibelstellen aus dem Alten Testament, die zeigen, dass der Messias die, die seine Nachfolger wurden, als seine Brüder akzeptierte. Im 12. Vers von Hebräer 2 zitiert er Psalm 22, 22, einen messianischen Psalm, der eine Offenbarung des Messias ist. Wir lesen dieses Zitat, so wie es in Hebräer 2, 12 formuliert wird. Kundtun will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Hier macht der auferstandene Messias diese Erklärung. Und wenn er über die Gemeinde spricht, bezeichnet er sie als meine Brüder. Dem Autor des Hebräerbriefs geht es dabei ganz speziell um Folgendes. Er betont, dass jene von uns, die ihren Glauben auf Jesus Christus setzen und Glieder seiner Gemeinde werden, mit ihm als seine Brüder identifiziert werden. Vers 13 ist ein weiteres Zitat aus dem Alten Testament. Es stammt aus 2. Samuel 22, 3. Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Jesus musste, was die Auferstehung anbelangte, sein Vertrauen auf Gott, den Vater, setzen. Und darin ist er unser Vorbild geworden. Das nächste Zitat ist Jesaja 8, 18. Siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Hier spricht der Messias. Er spricht von sich selbst in der ersten Person. Er sagt von sich selbst, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Das sind du und ich, die an Jesus Christus glauben. Der Autor des Hebräerbriefs unterstreicht hier also anhand des Alten Testaments, dass sich der Messias zur Realisierung der Heilsabsichten Gottes voll und ganz mit jenen identifizieren würde, die erlöst werden sollen, die geheiligt werden sollen, die zu Gott zurückgebracht werden sollen. Und er würde sie als Gottes Kinder und seine Brüder bezeichnen. Als nächstes lesen wir eine noch ausführlichere Beschreibung dieser Identifikation in Vers 14 von Hebräer 2. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, diese Kinder sind du und ich, die gläubig geworden und Kinder Gottes geworden sind, hat auch er, also Jesus, in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Das heißt, er hat genauso wie du und ich Anteil gehabt an Fleisch und Blut. Um durch den Tod den zunichte zu machen oder zu annullieren, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Es gibt keine andere Möglichkeit, wie der Teufel besiegt und seine Macht gebrochen und seine Autorität beendet werden kann, als durch den Tod unseres Repräsentanten Jesus am Kreuz. Da er auf diese Weise die Autorität des Teufels beendet hat, ist er, wie es in Vers 15 heißt, in der Lage, alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft, also der Knechtschaft des Teufels, unterworfen waren. Dann kommen wir wieder zurück zu diesem Thema der Identifikation. Denn wahrlich nahm er nicht das Wesen von Engeln an, sondern er nahm an den Samen Abrahams. Er wurde kein Engel. Er ist kein Stellvertreter der Engel. Wie ich es verstehe, gibt es keinen Plan zur Versöhnung zwischen Gott und gefallenen Engeln. Diesbezüglich gibt es keine Grundlage für eine Versöhnung, weil sie keinen Stellvertreter haben. Jesus nahm eben nicht das Wesen, die Natur von Engeln an. Was nahm er an? Den Samen bzw. die Nachkommenschaft Abrahams. Er wurde ein direkter Nachkomme Abrahams. Und dann Vers 17. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden. Hier haben wir also eine sehr klare und deutliche Präsentation des Themas der absoluten Identifikation Jesu in seiner fleischlichen Natur mit Abraham und dessen Nachkommen. Die Betonung liegt auf der Tatsache, dass er ein Mensch wie du und ich wurde und kein Engel. Und wenn ihr euch den Stammbaum Jesu in Lukas 3, 28 bis 38 anseht, werdet ihr feststellen, dass dort seine Abstammung von Josef, der sein Vater sein sollte, über David und über Abraham auf Adam zurückgeführt wird. Vielleicht könnten wir uns das kurz ansehen, es ist doch recht wichtig. Lukas 3. Euch ist wohl bewusst, dass es in den Evangelien zwei Stammbäume Jesu gibt. Der eine ist in Matthäus, der andere in Lukas. Im Stammbaum des Matthäus, dem Stammbaum der väterlichen Seite, wird immer und immer wieder das Wort Zeugte verwendet. Doch der Stammbaum in Lukas zeigt die mütterliche Seite. Deshalb unterscheiden sich die beiden voneinander. Maria war aller Wahrscheinlichkeit nach der letzte Nachkomme ihrer speziellen Linie der Familie. Nach dem mosaischen Gesetz gehörte deshalb ihr allein das ganze Erbe. Das war unter dem Gesetz des Mose so geregelt. Ihre Linie wurde von Jesus fortgesetzt. Und Jesus wurde nicht nur der Nachkomme Josefs und dessen Linie, sondern auch der Nachkomme Marias und deren Linie. Beide waren Nachkommen Davids, aber über verschiedene Linien. Diese beiden Stammbäume werden zurückverfolgt. Einen davon findet man in Matthäus. Das ist der Stammbaum Josefs und seiner Linie. Den anderen findet man in Lukas. Das ist der Stammbaum Marias und ihrer Linie. Beide gehen zurück auf David und beide gehen zurück auf Abraham, aber auf verschiedenen Linien. Dann heißt es in Lukas 3, 34, Sohn des Jakob etc. Die Formulierung Sohn des erscheint im Griechischen nicht, es ist eine Aneinanderreihung von Namen, also eine Ahnenreihe. Lukas 3, 34. Der Sohn des Jakob war, der Sohn des Isaak war, der Sohn des Abraham war, der Sohn des Tara war, der Sohn des Nahor war, und weiterhin Vers 38, der Sohn des Enos war, der Sohn des Set war, der Sohn des Adam war, der Sohn Gottes war. Das ist der gesamte Stammbaum Jesu, der auf Adam und weiter auf Gott zurückreicht. Das entspricht natürlich auch der Eigenart des jeweiligen Evangeliums. Matthäus ist im Wesentlichen das Evangelium für die Juden, das Jesus als Nachkommen Abrahams und Davids zeigt. Lukas ist das Evangelium für die gesamte Menschheit und zeigt Jesus deshalb als Nachkommen Adams und in diesem Sinne als Nachkommen Gottes, da Gott ja Adam schuf. Und deshalb wird uns Jesus also in diesem Stammbaum in Lukas 3 als der letzte Adam vor Augen geführt. Er war der von Gott eingesetzte Repräsentant des gesamten Geschlechts Adams. Diese Tatsache, dass er unseren Platz einnahm und unser Repräsentant bzw. Vertreter wurde, fand seinen Höhepunkt am Kreuz. Dort kulminierte das Ganze und aus diesem Grund gehen wir nun zu Jesaja 53 weiter und lesen einen der gewaltigsten Verse der ganzen Bibel. Ich bin mir sicher, dass den meisten von euch bewusst ist, dass Jesaja 53 das alttestamentliche Bild der Sühne ist. Obwohl die hier beschriebene Person nicht namentlich genannt wird, gibt es nur eine Person in der Menschheitsgeschichte, auf die diese Worte zutreffen, und das ist Jesus von Nazareth. Nebenbei möchte ich anmerken, dass es ein englischsprachiges Buch von mir gibt mit dem Titel Three Messages for Israel, also sinngemäß drei Botschaften für Israel. Die erste der drei Lehren in diesem Buch bezieht sich auf Jesaja 53. Es ist eine Vers-für-Vers-Analyse dieses Kapitels, in der aufgezeigt wird, dass jedes Detail dieses Kapitels auf Jesus zutrifft. Es sprengt den Rahmen dieser Lehreinheit, das zu tun, aber ich wollte es nur erwähnt haben. Schlagen wir gleich einmal Vers 6 von Jesaja 53 auf. Wir werden für den Rest dieser Lehreinheit immer wieder dieses Kapitel von Jesaja zu Rate ziehen. In Vers 6 heißt es: Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Mit ihm ist Jesus gemeint. Dieser Vers beschreibt den Zustand der gesamten Menschheit. Wir alle wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Wir alle gehen unseren eigenen Weg und wir alle sind rebellisch und tun, was uns gefällt und leben so, dass es uns selbst gut geht. Dann heißt es hier in dieser Übersetzung, der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Im Hebräischen heißt es hier, und das ist eine sehr, sehr schöne Formulierung, der Herr ließ in ihm unser aller Schuld zusammentreffen. Die Schuld aller Menschen, aller Zeitalter, die Schuld des gesamten Geschlechts Adams, traf auf der Person Jesus am Kreuz zusammen. Und das Wort Schuld, wie ich es verstehe, bedeutet Rebellion und all ihre unheilvollen Auswirkungen. In diesem Zusammenhang möchte ich gerne den Satz lesen, der in eurer Studienhilfe steht, denn ich kann es nicht mehr besser formulieren. Ich habe die Worte sehr sorgsam gewählt und ich glaube, dass jedes Wort dieser Aussage korrekt ist. Was geschah am Kreuz, als Jesus, als der letzte Adam, an das Holz genagelt wurde? Ich glaube, das, was ich euch jetzt vorlese, ist die Wahrheit. Jesus, der Sohn Gottes, nahm auf sich alles Unheil, das von Rechts wegen auf die Söhne Adams kommen müsste, damit im Gegenzug die Söhne Adams all das Gute empfangen würden, das Jesus als dem Sohn Gottes nach ewigem Recht zusteht. Mit anderen Worten war das ein vollkommener Tausch. Jesus wurde unser Stellvertreter und all das Unheil, das uns von Rechts wegen zustand, kam auf Jesus, damit im Gegenzug wir, die wir an ihn glauben und ihn als unseren Stellvertreter akzeptieren, all das Gute empfangen würden, das Jesus nach ewigem Recht zusteht. Ich persönlich bin der folgenden Überzeugung: Wenn man das Kreuz nicht als stellvertretendes Sühnewerk akzeptiert, macht man die Bibel bedeutungslos. Und wenn ihr euch selbst vergewissert, werdet ihr feststellen, dass die Leute, die dieses stellvertretende Sühnewerk abgelehnt haben, nichts anderes haben als eine bedeutungslose und belanglose Bibel. Aus diesem Grund können so viele moderne Theologen der Bibel keine wahre Bedeutung und keinen Sinn mehr entnehmen, weil exakt dieser Punkt hier Kern und Herzstück der Bibel ist. Das ist der Schlüssel zur Erkenntnis. Jesus sagte zu den Rechtsanwälten, zu den Bibelauslegern seiner Zeit: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr seid selbst nicht eingetreten und habt jene, die gerne eintreten wollten, behindert. Jeder, der die Wahrheit des stellvertretenden Sühneopfers Jesu am Kreuz leugnet, nimmt dem Volk Gottes den Schlüssel der Erkenntnis weg. Diese Leute gehen selbst nicht hinein und hindern auch andere daran hineinzugehen, die dies gerne tun würden. Ich halte das für eine zutreffende Bewertung eines Großteils der modernen Theologie. Sie werden ganz genau so verurteilt wie die Schriftgelehrten zur Zeit Jesu. Und auch sie haben den Schlüssel zur Erkenntnis weggenommen. Sie wollten selbst nicht hineingehen und tun alles, was in ihrer Macht steht, um die Unwissenden und Suchenden, die hineingehen wollen, abzuhalten, zu behindern und deren Ansinnen zu vereiteln. Und der Schlüssel zur Erkenntnis liegt im Kreuz. Ich möchte mich nun mit 8 unterschiedlichen Aspekten dieses Tauschs beschäftigen. 8 verschiedene Arten und Weisen, wie Jesus das Unheil, das uns zugestanden wäre, auf sich nahm, damit wir das Gute empfangen, das ihm zusteht. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle kurz ein persönliches Zeugnis geben. Diese Sache mit dem Tausch ist mir persönlich sehr gegenwärtig. Ich sage euch warum. Sie steht im Zusammenhang mit einer persönlichen Erfahrung, die ich im Jahr 1943 machte. Damals diente ich in der britischen Armee in Ägypten und hatte schon viele, viele Monate ununterbrochen im Krankenhaus gelegen. Eine sehr eigenartige Frau, eine Brigadierin der Heilsarmee, unternahm die Reise von Kairo an den Suezkanal, wo unser Hospital lag. Sie wurde von einer amerikanischen Mitarbeiterin und einem britischen Soldaten begleitet, der sie fuhr. Sie wollte mich im Hospital besuchen. In ihrer vollen Heilsarmee-Tracht mit Schiffchen, Abzeichen und der Uniform marschierte sie in das Hospital hinein, übertölpelte die Schwester und bekam die Erlaubnis, dass ich aufstehen durfte, mit ihnen nach draußen gehen durfte und mich zu ihnen ins Auto auf dem Parkplatz des Hospitals sitzen durfte. Wir 4 saßen also in dem Auto und beteten. Die Frau von der Heilsarmee und der britische Fahrer auf den Vordersitzen, die Amerikanerin und ich selbst auf dem Rücksitz. Wir fingen an zu beten und der Geist Gottes begann in einer sehr, sehr realen und starken Art und Weise auf dem Rücksitz des Wagens zu wirken. Und diese Amerikanerin bekam eine Zungenrede in einer unbekannten Sprache. Dieses Wort war sehr, sehr vollmächtig und klar und anschließend folgte dann die Auslegung auf Englisch. Die Kraft Gottes war so stark, dass nicht nur alle Insassen des Autos hin und her geschüttelt wurden, sondern auch das Auto selbst. Das Auto stand, der Motor lief nicht und dennoch vibrierte und wackelte der ganze Wagen unter der Kraft Gottes. Und ich war mir absolut sicher, dass Gott zu mir sprechen würde. Und er sprach zu mir durch die Auslegung und einen bestimmten Teil dieser Auslegung habe ich seither nie wieder vergessen. Er lautet: Erwäge das Werk auf Golgatha, ein vollkommenes Werk, vollkommen in jederlei Hinsicht, vollkommen in jedem Aspekt. Die Worte kamen in sehr schönem, elegantem Englisch, wobei diese Amerikanerin von ihren natürlichen Fähigkeiten her dieser Form des Englischen gar nicht mächtig gewesen wäre. Da ich Griechisch studiert hatte, merkte ich augenblicklich, dass der Heilige Geist hier ein spezielles Wort auslegte, das Jesus am Kreuz sagte. Er sagte, wie es normalerweise lautet, es ist vollbracht. Doch im Griechischen steht hier die Zeitform des Perfekts eines Verbs, das so viel bedeutet wie etwas in vollkommener Weise tun. Also könnte man sagen, es ist vollkommen vollkommen oder komplett komplett. Es ist absolut vollendet. Und ich erkannte augenblicklich durch die Intuition des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist mir sagte, dass das gemeint sei, als Jesus sagte, es ist vollbracht. Es ist ein vollkommenes Werk, vollkommen in jederlei Hinsicht, vollkommen in jedem Aspekt. Gleichgültig, welchen Aspekt du auch ansiehst, aus welchem Blickwinkel du es betrachtest, es schafft all deinen Nöten Abhilfe. gleichgültig, welche menschliche Not du dabei vor Augen hast. Das Kreuz schafft Abhilfe. Und ich kann wirklich sagen, dass ich von damals bis heute viele Stunden damit zugebracht habe, um die Schrift zu studieren und darüber nachzusinnen und nachzudenken, was Jesus am Kreuz getan hat. Und ich gelange heute zu der Schlussfolgerung, dass ich diese Beschreibung, die ich damals bekam, nicht verbessern kann. Es war ein vollkommenes Werk, vollkommen in jederlei Hinsicht, vollkommen in jedem Aspekt. Nun folgen also 8 zentrale und verschiedene Aspekte dieses Tauschs. In jedem einzelnen Fall hat Jesus das Unheil, das uns und dem gesamten Geschlecht Adams zugestanden wäre, auf sich genommen, damit wir im Gegenzug das Gute empfangen würden, das nach ewigem Recht Jesus zusteht. In jedem einzelnen Aspekt dieses Tauschs werdet ihr sehen, dass irgendeine Form von Unheil auf Jesus kam. Im Gegensatz dazu werden wir immer auch das Gute herausarbeiten, das jetzt dir und mir auf der Grundlage dieses Tauschs zur Verfügung steht. Dabei werden wir etliche Verweisstellen aus Jesaja 53 anführen, also aus jenem Kapitel, von dem ich bereits sagte, es sei die alttestamentliche Darstellung der Sühne. Hierzu noch ein weiterer interessanter Gedanke. In den Evangelien findet man den historischen Bericht der Kreuzigung Jesu, der nicht kürzer ausfallen könnte. Wisst ihr, was es dort heißt? Sie kreuzigten ihn. Das ist alles. Der innere Konflikt und der Kampf und die Pein im Denken und in der Seele Jesu werden in den Evangelien gar nicht beschrieben. Doch wenn man vor dem Hintergrund des Evangeliumsberichts zurückgeht zum Propheten Jesaja, und in das Buch der Psalmen werden dort in prophetischer Weise der innere Konflikt und das Leid offenbart. Aber man kann dies erst dann verstehen, wenn man die historische Überlieferung der Evangelien gelesen hat. Doch wenn ihr die innere Wahrheit kennen wollt, wenn ihr wissen wollt, welche Pein und welches Leid Jesus durchmachte und was die volle Bedeutung dessen war, was Jesus tat, dann findet ihr das bemerkenswerterweise im Alten Testament. Aber ihr könnt das Alte Testament erst dann verstehen, wenn euch zuvor das Neue Testament den Schlüssel an die Hand gegeben hat. Lesen wir nun Jesaja 53, Vers 4 und 5. Darin sind zwei großartige Aspekte dieses Tauschs enthalten. Jesaja 53, 4 bis 5. Der Satz beginnt mit den Worten: Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Ich möchte kurz innehalten und Folgendes sagen. Wie das Arabische und andere Sprachen benötigt auch das Hebräische für das Verb kein Personalpronomen. Versteht ihr, was ich meine? Man kann im Hebräischen »Ich singe« mit einem Wort sagen. Man braucht das »Ich« nicht ausdrücklich zu sagen, weil einem nämlich die Verbform »singe« automatisch sagt, dass ich das getan habe. Es gibt eine Reihe von Sprachen, bei denen das der Fall ist. Das ist bei allen semitischen Sprachen so. Man setzt das Personalpronomen also nur dann, wenn man etwas ausdrücklich betonen und sagen möchte, ich singe. Versteht ihr? In diesem speziellen Vers jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, wurde das Pronomen er noch eigens eingesetzt. Das war gar nicht notwendig, aber man hat es bewusst dazugefügt. Und warum? Weil es ganz besonders betont wird, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und dann wäre da noch das Wort jedoch auf Hebräisch Achem. Das ist ein Wort, das dazu dient, das Wort, das als nächstes folgt, hervorzuheben. Im Original ist das auch wieder das Wort er. Der Heilige Geist legt also durch Mittel der Sprache von beiden Seiten die Hauptbetonung auf ein Wort und dieses Wort ist er. Er hat unsere Leiden getragen. Was macht der Heilige Geist hier? Er lenkt unseren Blick von uns weg und hin auf unseren Stellvertreter. Solange die Menschheit, ja sogar der Gläubige, auf sich selbst schaut, ist er verloren. Solange ich versuche, selbst mit meinem Problem, meiner Sünde, meiner Krankheit, meiner Not klarzukommen, solange meine Augen auf mich selbst gerichtet sind, ist keine Hilfe und keine Befreiung zu erwarten. Das Erste, was du tun musst, ist deinen Blick von dir selbst abwenden. Wenn man mit Kranken spricht, wisst ihr, was sie dann tun? Sie erzählen dir 15 Minuten lang von ihren Symptomen und von dem, was der Arzt gesagt hat. Solange sie auf dieser Ebene leben, kann Gott ihnen nicht helfen. Das Erste, was Gott tun muss, ist, deinen Blick von dir weg und hin auf sich zu lenken. Es gibt eine Passage in 4. Mose 21, die wir uns später noch ansehen werden. Sie schildert, wie die Israeliten infolge von Schlangenbissen starben. Mose rief zu Gott und sagte, was soll ich tun, Gott? Und Gott sagte, mach eine eherne Schlange und richte sie mitten im Lager auf einer hohen Stange auf. Dann heißt es, jeder, der auf die Schlange sah, lebte. Das heißt, ihm wurde im geistlichen Bereich vergeben und er wurde im physischen Bereich geheilt. Was mussten sie tun? Sie mussten ihren Blick von sich selbst abwenden. Glaubt mir, wenn dich die Schlange gebissen hat, wenn du den Biss sehen kannst, wenn du den Schmerz spürst und die Schwellung siehst, dann werden deine Augen darauf gerichtet sein. Und der alles entscheidende Glaubensakt war etwas ganz Einfaches, aber ausgesprochen Wichtiges. Sie mussten aufhören, auf den Schlangenbiss zu schauen und stattdessen auf die eherne Schlange auf der Stange schauen. Und wer immer das tat, lebte. In der Londoner Nationalgalerie gibt es ein Bild von Rubens, das genau diese Szene zeigt, die Schlange auf der Stange. Ein typischer Rubens. Im Vordergrund spielt sich eine recht anschauliche Szene ab. Eine Mutter mit ihrem kranken Kind im Arm versucht, das Kind dazu zu bringen, auf die Schlange zu schauen. Daraus lernen wir, dass niemand für jemand anderen dorthin schauen kann. Der Vater kann nicht für sein Kind dorthin schauen. Die Frau kann nicht für ihren Mann dorthin schauen. Jeder muss selbst dorthin schauen. Und was in 4. Mose 21 anhand dieser Begebenheit verdeutlicht wird, wird hier mit Hilfe von Sprache verdeutlicht. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Diese Passage wird zweimal im Neuen Testament zitiert und diese Stellen sind sehr interessant. Merkt euch Jesaja 53 ein, weil wir damit ja gerade erst angefangen haben, und schlagt Matthäus 8, 17 auf. Dort heißt es, und er trieb die Geister aus mit einem Wort, und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Ist euch etwas aufgefallen? Matthäus war Jude, er konnte Hebräisch. Er war inspiriert vom Heiligen Geist. Wie verdeutlicht er den eben besprochenen Aspekt? Mit Hilfe des Wortes er selbst. Ein sehr, sehr starkes und eindringliches Wort. Nicht nur er, sondern er selbst. Es war alles in ihm. Auch der Apostel Petrus zitiert diese Passage in 1. Petrus 2,24. Petrus war auch Jude. Auch er konnte Hebräisch. Auch er war inspiriert vom Heiligen Geist. Und das Bemerkenswerte ist, dass je weiter man liest, dieser Punkt immer stärker betont wird. Denn in 1. Petrus 2,24 heißt es über denselben Aspekt, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat. Im gesamten Verlauf der Schrift wird die Betonung immer stärker, so als würde Gott zu der Menschheit sagen, könnt ihr nicht endlich aufhören, auf euch selbst zu schauen und euren Blick stattdessen auf ihn richten? Denn es gibt keine andere Hilfe. Solange ihr euch um euch selbst dreht, um eure Fähigkeiten, um eure eigene Gerechtigkeit, um eure Cleverness, eure Religion, eure Probleme, eure Schmerzen, eure Krankheiten, gibt es keinen Ausweg. Ihr müsst euren Blick von den Dingen ab und der Person zuwenden. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Lesen wir weiter in Jesaja 53. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Wer ist wir? Die Menschheit, doch in erster Linie natürlich das jüdische Volk. Ich unterhielt mich einmal mit einem Juden in Jerusalem, das werde ich nie vergessen. Ich sagte ihm, dass ich glaube, dass Jesus der Messias ist. Er sagte, nun, das könnte ich nicht glauben. Denn, so sagte er weiter, wenn er ein gerechter Mann gewesen wäre, hätte Gott es nie zugelassen, dass er so leidet. Das muss ein Gericht über seine Sünde gewesen sein, und genau das heißt es hier. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Seine Augen waren nicht geöffnet, damit er hätte sehen können, dass die Strafe, die auf Jesus kam, nicht diesem selbst galt, sondern seinen Brüdern, jenen, für die er freiwillig der von Gott eingesetzte Stellvertreter wurde. Weiter in Vers 5. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wenn man diese Verse analysiert, entdeckt man darin 6 Statements. 3 davon beziehen sich auf den geistlichen, 3 auf den physischen Bereich. Sehen wir uns zunächst die 3 im geistlichen Bereich an und gehen wir dann zu den 3 im physischen Bereich weiter. Sie bilden exakte Parallelen und spiegeln die beiden Aspekte von Errettung, Vergebung und Heilung wider. Sehen wir uns zunächst den Punkt Vergebung an. Die 3 Statements stehen alle in Vers 5. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Vergehen und Sünden sind etwas Geistliches. Vergehen, man könnte auch sagen Übertretungen, sind der Bruch des Gesetzes Gottes. Sünde oder sündhafte Taten ist Rebellion. Die Strafe, die uns wegen unserer sündhaften falschen Taten und unserer rebellischen Handlung zugestanden wäre, kam auf Jesus. Wenn etwas Falsches geschieht, verlangt die Gerechtigkeit, dass es bestraft werden muss. Wenn es nicht bestraft wird, wird die Gerechtigkeit verspottet. Und Gottes Gerechtigkeit kann nicht verspottet werden. Doch Gottes Gerechtigkeit wurde Genüge geleistet. Denn Jesus bekam die Strafe, die uns wegen unserer sündhaften Taten zugestanden wäre, damit wir Frieden hätten. Friede ist auch etwas Geistliches. Frieden bedeutet Vergebung und Versöhnung mit Gott. Hier haben wir also den ersten großen Tausch, den ich auch in der Studienhilfe formuliert habe. Jesus bekam die Strafe, die uns wegen unserer sündhaften Taten zugestanden wäre, damit wir Frieden hätten, das heißt Vergebung und Versöhnung. Nun gehen wir weiter zum zweiten Aspekt des Tauschs am Kreuz und beschäftigen uns mit dem physischen Bereich. Die einzelnen Hauptworte in der Bibelübersetzung von Vers 4 lauten ganz korrekt Krankheiten und Schmerzen. Matthäus hat den Vers verstanden und ihn in der bereits zitierten Passage auch unter Verwendung dieser Begriffe wiedergegeben. Dort verwendet er die Worte Schwachheiten und Krankheiten. Denkt daran, er war Jude, er konnte Hebräisch und er war inspiriert vom Heiligen Geist. Das ist die göttlich autorisierte Variante von Jesaja 53,4. Es ist ganz entscheidend, sich zu vergegenwärtigen, dass hier tatsächlich Krankheiten steht, damit einem klar wird, dass Jesus, als er am Kreuz starb, im selben Maß etwas gegen unsere Krankheiten unternahm wie gegen unsere Sünden. Es gibt keinen Unterschied. Die beiden bilden eine exakte Parallele. So lesen wir die Passage auch. Wer beispielsweise in der deutschen Lutherbibel liest, findet dort die Begriffe Krankheiten und Schmerzen und auch in allen gängigen skandinavischen Versionen, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, erscheinen in der Regel die gängigen Worte für körperliche Schmerzen und Krankheiten. Das ist kein Zufall. Im Englischen wurde dies leider durch die Übersetzung in der King James Version verschleiert. Das wirklich Tragische ist jedoch, dass die Revised Version, eine Revision dieser alten Version, die so viel änderte, von dem einiges gar nicht geändert werden musste, ausgerechnet in Formulierungen, die geändert werden mussten, nichts änderte und die Variante der King James beibehielt. Soweit ich weiß, sprach sich der renommierte hebräisch Gelehrte in dem Gremium, das die Revised Version autorisierte, für eine Übersetzung in Richtung körperliche Krankheit aus, aber er wurde vom Rest des Gremiums überstimmt. Seht ihr? Das natürliche menschliche Denken kann sich die Realität dieses Tauschs nicht vorstellen, dass tatsächlich unsere Krankheiten auf den Körper Jesu gelegt wurden. Er litt unsere Schmerzen. Und so werde ich den Vers nun lesen, Vers 4. Unsere Krankheiten, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Mit welchem Resultat? Vers 5 am Ende. Durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. Im Hebräischen heißt es wörtlich, ist Heilung für uns erzielt worden. Eine weitere interessante Tatsache der Schrift besteht darin, dass im Zusammenhang mit der Sühne Heilung nie in der Zukunft steht. Nein, Heilung ist immer eine bereits vollbrachte Tatsache. Selbst 700 Jahre bevor es tatsächlich geschah, sah Jesaja die Heilung als vollendete Tatsache an. Schlagen wir noch einmal kurz 1. Petrus 2,24 auf. Wiederum werdet ihr feststellen, dass sich Petrus ganz genau an den Geist und den Buchstaben der Schrift hält. 1. Petrus 2,24: Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Auf diesen Teil des Tauschs kommen wir später noch zu sprechen. Durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid, nicht geheilt werdet oder geheilt werden werdet, sondern geheilt worden seid. Und das Wort, das hier im Griechischen steht, ist das ganz normale Standardwort für körperliche Heilung. Es ist dasselbe Wort, von dem sich das Wort Arzt ableitet. Das wäre also der zweite große Aspekt des Tauschs am Kreuz. Jesus trug an seinem eigenen Leib unsere Schmerzen und Krankheiten, damit wir durch die Wunden, die seinem Körper zugefügt wurden, Heilung empfangen würden. Und die physische Heilung, die Gott uns anbietet, ist genauso real wie die physischen Wunden, die dem Körper Jesu zugefügt wurden. Das ist das Wesen des Tauschs. Nun zum dritten Aspekt des Tauschs, der in Jesaja 53,10 formuliert wird. Wiederum werden wir zwei Gesichtspunkte herausgreifen, die in Jesaja 53,10 konstatiert werden. Auch in diesem Vers gibt es einen physischen und einen geistlichen Aspekt. Wenn man sich die Struktur von Jesaja 53 genauer ansieht, wird man feststellen, dass am Ende von Vers 5 weder die Lasten noch das Gericht noch die Leiden leichter gemacht oder weggenommen werden. Es folgen stattdessen noch drei weitere Verse mit Leiden und Gericht. Die Last wird in diesem 53. Kapitel von Jesaja erst nach Vers 10 weggenommen. Und dieser 10. Vers beschreibt sozusagen den Höhepunkt der Sühne. Das wollen wir uns nun ansehen. Jesaja 53,10 lautet wörtlich aus dem Englischen: Doch dem Herrn gefiel es, ihn, Jesus, zu zerschlagen. Er hat ihm Leiden zugefügt. Wenn du seine Seele zu einem Opfer für Sünde machst, wird er seine Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern, und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Habt ihr gehört? Das ist der erste Lichtstrahl in der Finsternis. Er wird seine Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängern. Das impliziert Auferstehung, weil er zuvor schon von seinem Tod die Rede war. Und das Wohlgefallen oder der Wille des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Aber dieser erste Lichtstrahl kommt erst in der zweiten Hälfte von Jesaja 53,10, denn das ist der Höhepunkt. Im Hebräischen wird das so komprimiert formuliert, dass man Stunden allein damit zubringen kann, die jeweilige Bedeutung der einzelnen Worte herauszuarbeiten. Die Wortwahl der Bibelübersetzungen bewirkt manchmal eine leichte Veränderung der Bedeutung. Man könnte angesichts dieser Formulierung hier entgegnen: Wie konnte es dem Herrn nur gefallen, Jesus zu zerschlagen? Aber hier haben wir tatsächlich eine leichte Bedeutungsverschiebung. Es ist eigentlich damit gemeint, dass es der Wille des Herrn war. Es war der Vorsatz und die Absicht des Herrn, ihn zu zerschlagen. Dann die Formulierung, er hat ihm Leiden zugefügt. Was hier mit Leiden zufügen übersetzt wird, ist im Hebräischen ein Wort mit einem direkten Bezug zu einem anderen Wort, das Krankheit bedeutet. Ja, überall, wo in diesem Kapitel Leiden steht, muss man darunter Krankheit verstehen. Also könnte man sagen, es war der Wille des Herrn, ihn zur Krankheit zu zerschlagen. Oder ihn zur Krankheit zu machen, indem er ihn zerschlug oder zermalmte. Dann heißt es, wenn du seine Seele zu einem Opfer für Sünde machst, wird er seine Nachkommen sehen, etc. Da haben wir die beiden Aspekte, die Seele und den Körper. Die Seele Jesu wurde zur Sünde gemacht, der Körper Jesu wurde zur Krankheit gemacht. Betrachten wir zunächst einmal den geistlichen Aspekt. In der eben gelesenen, wörtlich aus dem Englischen übertragenen Version heißt es, wenn du seine Seele zu einem Opfer für Sünde machst. Im Hebräischen ist diese Formulierung Opfer für Sünde ein einziges Wort, nämlich Ascham, und das bedeutet Schuld. Es wird jedoch etwa 35 Mal mit Opfer für Sünde bzw. Sündopfer oder Schuldopfer übersetzt, vor allem im dritten Buch Mose, wo es um die verschiedenen Opfer geht. Warum wird das Wort für Schuld oder Sünde mit dem Begriff Schuldopfer bzw. Sündopfer übersetzt? Weil, wenn jemand, der den Opfergesetzen zufolge, seine Opfer für seine Sünde darbrachte und dem Opfertier seine Hände auflegte und dabei seine Sünden bekannte, die Sünde dieses Menschen in den Augen Gottes von ihm auf das Opfertier übertragen wurden. Das Opfer wurde mit der Sünde des Menschen identifiziert. Und aus diesem Grund bedeutet ein und dasselbe Wort einerseits Schuld oder Sünde und andererseits Opfer für Schuld oder Opfer für Sünde. Und genau dieses Wort wird hier verwendet. Deshalb sagt die Bibel hier, du wirst die Seele Jesu zur Schuld oder zur Sünde machen oder zu einem Opfer für Schuld oder Sünde. Es besteht kein Zweifel daran, dass der Apostel Paulus es eher so verstand, dass Jesus zur Sünde wurde und nicht in erster Linie zum Sündopfer. Schlagen wir 2. Korinther 5,21 auf. In diesem Vers zitiert Paulus Jesaja 53,10. Doch aufgrund der etwas abweichenden Formulierung erkennen viele Menschen nicht, dass es sich hierbei um ein Zitat handelt. 2. Korinther 5,21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ich werde nun die jeweiligen Namen einsetzen, um die Bedeutung etwas klarer zu machen. Gott machte Jesus, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde, damit wir zu Gottes Gerechtigkeit gemacht würden in ihm. Paulus zitiert Jesaja 53,10, du wirst seine Seele zur Sünde machen. Da war es ein Ausblick auf die Zukunft. Doch Paulus schaut zurück auf die Vergangenheit, auf das Kreuz, und er sagt, Gott machte Jesus für uns zur Sünde. Warum? Damit wir zu Gottes Gerechtigkeit gemacht würden in ihm. Und das ist etwas, das mit dem menschlichen Verstand kaum zu begreifen ist. Es geht hier nun nicht um die Bestrafung für sündhafte Taten. Es geht hier vielmehr um das ureigenste Wesen der Sünde an sich. Jesus wurde am Kreuz zur Sünde gemacht mit unserer Sündhaftigkeit. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf schlagen wir kurz Johannes 3,14-15 auf. Eine Passage, die wir schon kurz erwähnt haben. Johannes 3,14-15. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Wo? Am Kreuz. Damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Das Bemerkenswerte an diesem Vers ist, dass Jesus hier den Platz der Schlange einnimmt. In 4. Mose 21,4-9, also im Alten Bund, trug Gott Mose auf, eine eherne Schlange anzufertigen, denn es ist ja genau die Schlange gewesen, die das Volk gebissen, getötet und zerstört hat, und er sollte sie auf einer Stange aufrichten. Und Jesus sagt hier mit seinen eigenen Worten, dass der Sohn des Menschen so erhöht werden muss, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte. Mit anderen Worten sagte er, ich werde den Platz der Schlange einnehmen. Wir erwidern, wie konnte der Sohn Gottes in seiner Reinheit und Heiligkeit mit dieser entsetzlichen, gemeinen und abstoßenden Kreatur der Schlange identifiziert werden? Und hier haben wir die Antwort. Gott machte ihn für uns zur Sünde, damit wir zu Gottes Gerechtigkeit gemacht würden in ihm. Um dies wirklich verstehen zu können, müsst ihr zunächst einmal begreifen, dass es eine klare, logische Unterscheidung gibt zwischen sündhaften Taten bzw. Sünden einerseits und der Sünde andererseits. In Jesaja 53,5 ging es um unsere sündhaften Taten. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Sie stehen in der Mehrzahl. Die Strafe für diese sündhaften Taten lag auf ihm zu unserem Frieden. Doch in Jesaja 53,10 geht es nicht um sündhafte Taten, sondern um Sünde, Einzahl. Das ist etwas ganz anderes, auch wenn es einen engen Zusammenhang gibt. Und aus diesem Grund konnte in Jesaja 53 auch die Last nicht schon in Vers 5 oder 6 weggenommen werden, sondern erst in Vers 10, nachdem etwas gegen die Sünde an sich unternommen worden war. Wenn man sich den Aufbau dieses Kapitels ansieht, wird deutlich, dass eben diese Aussage, du wirst seine Seele zur Sünde machen, der absolute Höhepunkt ist. Um den Unterschied zwischen Sünde in der Einzahl und Sünden in der Mehrzahl noch stärker herauszuarbeiten, wollen wir 1. Johannes 1, 7 bis 10 aufschlagen. Es steckt viel mehr in diesen Versen, aber ich möchte nur diese konkrete Unterscheidung herausgreifen. Hier heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Nun, die Verse 7 und 8 beschäftigen sich mit Sünde. Die Verse 9 und 10 mit Sünden, das heißt sündhaften Taten. Es gibt eine Lösung für beide. Aber sie unterscheiden sich klar und deutlich. Sehen wir uns zunächst Vers 10 an. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, also wenn wir sagen, dass wir keine sündhaften Taten, das heißt Sünden begangen haben, was machen wir dann? Wir machen Gott zum Lügner. Warum? Weil Gott gesagt hat, dass wir gesündigt haben. Es heißt ja in Römer 3,23, dass wir alle gesündigt haben, dass wir alle sündhafte Taten begangen haben. Wenn ich sage, ich hätte keine sündhaften Taten begangen, bestreite ich das, was Gott sagt. Ich sage ihm, er sei ein Lügner, weil er ja sagt, wir alle hätten sündhafte Taten begangen. Das sind die Sünden. Was wird gegen diese Sünden unternommen? Vergebung. Er ist treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden. Das ist Teil der durch die Sühne getroffenen Vorkehrungen, wie es in Jesaja 53,5 formuliert wird. Frieden, Vergebung, Versöhnung. Doch gehen wir nun zurück zu 1. Johannes 1,7. Das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Also von der eigentlichen, tatsächlichen Unreinheit, Verderbtheit und Verunreinigung der Sünde. Johannes sagt in diesem Zusammenhang, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Er meint damit nicht, dass wir uns weigern anzuerkennen, dass wir sündhafte Taten begangen haben. Er meint, dass wir uns weigern anzuerkennen, dass in uns die Sünde selbst präsent ist. Ja, ich möchte es so formulieren. Ich werde nicht dadurch sündhaft, dass ich sündhafte Taten begehe. Es ist umgekehrt. weil ich sündhaft bin, begehe ich sündhafte Taten. Das Wesen der Sünde kommt zuerst und dann erst die sündhaften Taten. Und genau unter dieser Voraussetzung unternimmt Gott etwas dagegen. Er unternimmt nicht nur etwas gegen die sündhaften Taten, auch wenn dagegen etwas unternommen werden muss, sondern er unternimmt etwas gegen das eigentliche Wesen der Sünde. Der natürliche Mensch, du und ich, kann mit seinem natürlichen Denken die Realität und Identität der Sünde nicht erkennen. Doch Sünde ist etwas sehr Reales. In der geistlichen Welt ist sie absolut real. Wenn man in Römer 7 nachliest, was wir jetzt nicht tun werden, stellt man fest, dass der Hauptzweck des Gesetzes nicht darin besteht, die Menschen gerecht zu machen, sondern das Wesen der Sünde ans Licht zu bringen. Es heißt dort, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Durch das Gebot bzw. Gesetz soll die wahre Sündhaftigkeit der Sünde offenbar werden. Denn Sünde ist wie Satan, sie lauert. Sie versteckt sich, sie kaschiert und sie tarnt sich. Sie nimmt andere Namen an. Sie versucht anständig, gut und religiös zu wirken. Doch wenn die Schrift und der Heilige Geist gemeinsam in unser innerstes Wesen hineinbohren und vorstoßen, legen sie etwas offen, das wirklich entsetzlich, verabscheuungswürdig, pervers, unrein und rebellisch ist. Und das ist die Sünde. Der große Prediger Finney war ein Mann, der wie nur wenige andere Sünde verstanden hatte. Er sagte einmal, wenn man dem Sünder die Wahrheit über sein eigenes Herz zeigt, wäre er nicht in der Lage, diesen Anblick zu überleben. Ich glaube, das stimmt. Wenn der Sünder zu Gott kommt und um Vergebung bittet, zeigt Gott ihm nicht gleich alles, was dieser Sünder über sich selbst wissen muss. Glaubt mir, das läuft über viele, viele Jahre. Und ich sage euch eins, je länger ich den Herrn kenne, desto mehr erkenne ich meine eigene tief in mir verwurzelte Sündhaftigkeit außerhalb der Gnade Gottes. Sünde steht mir heute viel realer vor Augen als vor 30 Jahren, als ich errettet wurde. Und das ist ein Prozess der Offenbarung durch den Geist Gottes, durch das Wort Gottes. Es gibt nichts im Universum, das uns Sünde aufzeigen kann, außer das Wort Gottes. Das ist der Grund, warum sich die Bibel von allen anderen Büchern unterscheidet. Ich habe vieles studiert. Ich habe Philosophen studiert, die wussten, dass es da ein Problem gibt, doch kein einziger von ihnen gelangte je zur Wurzel dieses Problems. Denn nur ein einziges Buch offenbart die Wurzel dieses Problems, nämlich die Bibel. Was ist die Wurzel unseres Problems? Sünde. Und was ist die Lösung? Das Kreuz. Jesus wurde zur Sünde gemacht mit unserer Sündhaftigkeit, damit wir, und nun holt tief Luft und hört euch mal den zweiten Teil dieser Aussage an, damit wir mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht würden. So wie in mir nichts Gutes ist, ist in ihm nichts Schlechtes. Und wenn ich mein Böses loslasse, sagt Gott, dass ich sein Gutes haben kann. Das Problematische an vielen Christen ist, dass sie sich irgendwo dazwischen aufhalten. Sie haben zur Hälfte ihre eigene Gerechtigkeit und zur Hälfte seine Gerechtigkeit und was dabei herauskommt, ist ein einziger Schlamassel. Jesus sagte, niemand schneidet einen Flicken von einem neuen Kleid und setzt ihn auf ein altes Kleid. Warum? Er sagt, es wird wieder abgehen und dabei wird das Loch nur noch größer werden. Aber so leben viele Christen. Sie möchten ein kleines Stück, einen kleinen Flicken von der Gerechtigkeit Jesu auf einem speziellen Fleck oder Loch in ihrem Leben, dessen sie sich bewusst sind, um dieses Loch zu überdecken. Doch dadurch wird das Ganze nur schlimmer und schlimmer. Gott sagt, all deine Gerechtigkeit ist wie schmutzige Lumpen. Wirf das Ganze weg, mach ein Bündel, wirf es auf den Müll und zieh das Kleid des Heils, das Kleid der Gerechtigkeit an. Das ist der Tausch. Der Tausch steht uns offen. Doch wisst ihr was? Gott wartet. Worauf? Er wartet darauf, dass wir diese schmutzigen Lumpen an uns erkennen. Denn wir werden dieses alte Kleid so lange nicht auf den Müll werfen, solange wir immer noch meinen, es sei etwas Gutes daran. Solange du der Meinung bist, du könntest außerhalb von Jesus Christus irgendwelche Ansprüche an Gott stellen und du bist schließlich ja gar nicht so schlecht und du hast schließlich dem Herrn gedient und deinen Zehnten gezahlt und bist in den Gottesdienst gegangen, solange du das meinst, wirst du dich fragen, warum du das Kleid überhaupt wegwerfen sollst. Du wirst es festhalten, doch vergiss nicht, dass es für den allmächtigen Gott stinkt. Es ist nichts anderes als schmutzige, dreckige Lumpen. Nun, wir haben gerade noch Zeit, uns den vierten Aspekt des Tauschs am Kreuz anzusehen, der auch in Jesaja 53,10 formuliert wird, im ersten Teil des Verses. Es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Ich bevorzuge jedoch die Übersetzung, es war der Wille Gottes, ihn zur Krankheit zu zerschlagen oder ihn zur Krankheit zu machen, indem er ihn zerschlug. Diese Formulierung leiden lassen erscheint in ähnlicher Form beim Propheten Micha, Kapitel 6, Vers 13. Damit wird deutlich, was mit dem Wort eigentlich gemeint ist. Micha 6, 13. Gott spricht im Zorn zu Israel und warnt sie angesichts ihrer vielen Übertretungen und Sünden und er sagt in Micha 6, 13, so will auch ich dich krank schlagen. Dasselbe Wort, das in Jesaja 53,10 mit leiden lassen übersetzt wird. Manchmal belegt die Wortwahl in Bibelübersetzungen, dass die Übersetzer die Tatsache nicht begreifen konnten, dass die Sühne einen physischen Aspekt hat. Immer und immer wieder verwenden sie geistliche Worte für einen physischen Sachverhalt. Doch als sie Micha 6 übersetzten, hatten sie dieses Problem nicht. Deshalb lautet die korrekte Übersetzung, es war der Wille Gottes, ihn zur Krankheit zu zerschlagen, beziehungsweise ihn zur Krankheit zu machen. Die Formulierung in unserer Studienhilfe lautet, Jesus wurde mit unserer Krankheit krank gemacht, damit wir mit seiner Gesundheit heil gemacht würden. Man könnte auch sagen, Jesus wurde mit unserem Kranksein krank gemacht, weil das Wort Krankheit mehr etwas Konkretes als etwas Allgemeines bezeichnet. Es gibt also nicht nur Befreiung von den einzelnen Krankheiten, von den einzelnen Gebrechen in der Mehrzahl, sondern von diesem Zustand des Krankseins an sich. Auch dafür wurde durch die Sühne Vorsorge getroffen. Sehen wir uns kurz mal Apostelgeschichte 3,16 an und achten wir auf die Worte des Apostels. Wir finden hier einen Mann mit verkrümmten Beinen vor, der lahm geboren worden war. Er hatte nie gehen können. Er war 40 Jahre alt. Petrus ging vorbei, streckte seine Hand aus und sagte, im Namen Jesu steh auf und geh. Und als die Menschen sich um sie scharten und sich fragten, welche besonderen Personen Petrus und Johannes wohl seien, dass sie so etwas tun konnten, erwiderten sie, schaut nicht uns an. Wir haben das nicht aufgrund unserer eigenen Kraft oder Heiligkeit getan. Vielmehr sagten sie, das geschieht durch den Namen Jesu. Wir lesen nun diesen Vers, Apostelgeschichte 3,16, und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn, also Jesus, bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Beachtet, vollkommene Gesundheit ist ein Geschenk. Man arbeitet und leistet dafür nichts, gerade so wie für vollkommene Gerechtigkeit. Aber sie steht uns zur Verfügung durch den Namen Jesu, aufgrund dessen, was Jesus am Kreuz getan hat. Nun zur letzten Schriftstelle in dieser Lehreinheit, 3. Johannes 2. Johannes schrieb an Gaius, einen wirklich vorbildlichen Christen, einen Mann, der all seine Pflichten als Christ erfüllte und der dem Herzen des Apostels Johannes wohlgefiel. Und Johannes sagt, Geliebter, ich wünsche oder bete, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Das ist die Auswirkung von Jesaja 53,10. Deiner Seele geht es wohl und du bist gesund. Nicht immer wieder krank werden und dann immer wieder geheilt werden. So lebst du noch in Jesaja 53,4-5. Doch der vollkommene Wille Gottes für den Gläubigen besteht darin, dass dieser gesund ist. Ich werde in der nächsten Lehreinheit damit weitermachen, aber ich möchte euch noch eines sagen. Es ist, sobald man es einmal ergriffen hat, definitiv leichter gesund zu sein, als immer wieder krank zu werden und dann immer wieder geheilt zu werden. Das ist eine Entscheidung, gegründet auf die Offenbarung des Wortes Gottes. Früher war es auch bei mir ständig so, ich wurde immer wieder krank und immer wieder geheilt. Ich preise Gott dafür, dass wir geheilt werden können. Doch eines Tages erkannte ich, wie absurd das ist. Warum sollte ich das tun? Der Wille Gottes für mich besteht darin, dass ich gesund bin. Das wurde möglich, weil Jesus mit meinem Kranksein krank gemacht wurde, damit ich mit seiner Gesundheit heil gemacht würde. Und durch seinen Namen ist vollkommene Gesundheit. Alles an meinem physischen Körper ist so, wie es sein soll. Nichts fehlt meinem physischen Körper. Und damit beenden wir diese Lehreinheit.